Herzliche Grüße auch von meiner Seite. Willkommen an jeder Einzelne, der da ist. Und wir möchten uns Zeit nehmen, auch heute Morgen das Wort zu betrachten. Und auch dieses Jahr, Geschwister, weil Gott gut ist, weil Gott treu ist, auch dieses Jahr dürfen wir erneut ein Wunder Gottes erleben. Und wir nennen diese Wunder Gottes, und ich hoffe, wir merken noch diese Wunder Gottes um uns und wir nehmen das wahr. Wir nennen diese Wunder Gottes der Frühling. Wer freut sich auf den Frühling? Amen. Nach einer langen, harten Winter, obwohl dieses Jahr ging es noch, auch hier bei uns in Trossingen, aber manchmal nach einer langen, harten Winter, wo so kalt ist und manchmal fast alles mit Schnee bedeckt und wir denken, wir werden nie mehr T-Shirt tragen oder irgendwie in kurze Hose laufen können. Und nach einer langen, kalten Winter kommt dann der Frühling und irgendwie, wenn wir diesen Frühling anschauen, es ist so, alles kommt wieder zum Leben. Und sehr interessant, ich habe überlegt, in der Schöpfung, dieser Prinzip des Lebens ist da. Gott hat dieses Prinzip des Lebens hineingetan, auch in der Schöpfung. Und es ist so schön, alles kommt zum Leben. Und ich habe überlegt, ich habe mir Gedanken gemacht, was wäre unser Leben ohne den Frühling? Stellen wir uns vor, stell dir vor, was wäre unser Leben ohne den Frühling? Es wäre ein ewiger Winter. Es wäre ein ewiger Königreich von den Eiskönigen. Einfach kalt und traurig und ewig Winter. Aber um in das geistliche Bereich zu kommen, lasst uns fragen heute Morgen, was wäre unser Leben ohne die Auferstehung von unserem Herrn Jesus Christus? Kannst du merken, kannst du bezeugen heute Morgen, dass die Auferstehung nicht eine schöne, nette Geschichte ist, der passiert ist vor 2000 Jahren. Kannst du merken, kannst du bezeugen heute Morgen, die Auferstehung hat komplett, hat radikal mein Leben verändert und beeinflusst. Was wäre unser Leben, was wäre dein und mein Leben auf dieser Erde ohne die Auferstehung? Und darüber möchten wir heute Morgen ein bisschen reden und manchmal, wenn man so mit jungen Leuten redet und man versucht, die jungen Leute was zu erklären, es kommt die Frage zurück, so what? Habt ihr das schon erlebt zu Hause? Man versucht, die jungen Leute was zu erklären und die Frage kommt zurück und was damit? Und so what? Und vielleicht man hört heute die Botschaft von Osten, die Botschaft von Auferstehung. Und man denkt vielleicht, ja, und was ist jetzt mit dieser Geschichte? Was hat diese Geschichte mit meinem Leben zu tun? Und wir waren als Gemeinde zurzeit jetzt in einer kurzen Predigtreihe, wie Jesu Leiden unser Leben berührt. Und heute Morgen möchte ich in den nächsten Minuten über Folgendes reden, wie die Auferstehung uns verändert. Wie die Auferstehung von Jesus Christus unser Leben verändert, unser Leben verändern kann. Und wenn dein Leben verändert worden ist durch die Auferstehung von Jesus Christus, dann lobe den Herrn und preis dem Herrn und gib ihm die Ehre. Aber wenn du merkst, irgendwie die Auferstehung hat dein Leben noch nicht berührt, hat dein Leben noch nicht verändert, wir dürfen, du kannst, du darfst heute noch zu Jesus Christus kommen, damit seine Auferstehung auch dein Leben verändert heute Morgen. Und wir möchten Gottes Wort lesen in Markus Evangelium in Kapitel 16 und wenn ihr eine Bibel dabei habt, ich werde lesen heute Morgen aus Elberfelder Übersetzung und vielleicht können wir noch mal kurz aufstehen, um diesen Text zu lesen, weil ich finde, es ist so ein starker Text. Markus Evangelium, Kapitel 16, in Vers 1. Es wird hier berichtet über die Frauen, die zum Grab gehen an dem Morgen. Und wir lesen hier Gottes Wort, Vers 1 bis Vers 8. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen, um ihn zu salben. Also merken wir, die erwarten ein toter Jesus. Aber Gott hat etwas vorbereitet, etwas Schöneres vorbereitet. Und sie kommen sehr früh am ersten Wochentag zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war, und sie sprachen zueinander: Wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zu Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, der Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden. Er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatten sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Amen. Nimm bitte wieder Platz. Wir begegnen in diesem Text die Frauen, die zum Grab gehen. Und lass mich an dieser Stelle fragen, Brüder, wo waren die Männer? Einfach als Gedanke für zu Hause, an dieser Auferstehungsmorgen, wo waren die Männer? Jeder Evangelium wird es uns berichtet, die Frauen, die stehen früh auf. Johannes Evangelium sagt sogar, es war draußen noch dunkel, es war dieser Moment, wo draußen noch dunkel ist, aber die Sonne muss aufgehen, und die Frauen, die stehen früh auf und die gehen zum Grab. Und die Bibel sagt uns in das Hohelied, die Liebe ist stärker als der Tod. Und dieser Bibelvers, dieser Bibelstelle ist auf jeden Fall gültig für diese Frauen hier. Obwohl aus ihrer Perspektive, die denken, Jesus ist tot. Aber doch, sie haben so eine Liebe, sie möchten nochmal zum Grab gehen. Sie möchten nochmal seinen Leichnam salben mit wohlriechende Öle. Und Geschwister, ich habe überlegt, wie viel mehr wir, weil wir glauben, weil wir wissen, Jesus lebt. Wie viel mehr sollen wir eine starke Liebe haben für unseren Herrn Jesus Christus? Wir sollen voller Eifer sein, wenn es um Gottesdienst geht, wenn es um Dienen geht, dass wir unser Bestes geben für unseren Herrn Jesus Christus. Und auf dem Weg, die reden miteinander. Übrigens, das war in der damaligen Zeit, als es noch keine Handys gab. Teenager, das kennt ihr vielleicht kaum, miteinander reden. Kennt ihr noch? Sie reden miteinander auf dem Weg. Die gehen zum Grab und sie reden miteinander, und ihre Gedanke ist fokussiert auf diesen Riesenstein. Die Bibelausleger sagen, es war ungefähr 2 Tonnen schwer. Und dieser Stein wurde noch versiegelt mit einem römischen Siegel. Und ihre ganzen Gedanken waren, wer wird uns diesen Stein wegmachen? Die Männer waren nicht da, die waren allein, nur die Frauen. Und die überlegen, wer wird diesen Stein wegmachen? Aber siehe da, wenn sie zum Grab kommen, dieser Stein wurde weggerollt. Geschwister, überlassen wir Gott unsere Steine. Vielleicht du bist hier in diesem Gottesdienst und dieser Stein, dieser Riesenstein ist für dich ein Problem in deiner Familie, vielleicht deine Finanzen, vielleicht deine Gesundheit, vielleicht deine Zukunft, vielleicht Fragen, die du hast in Bezug auf irgendwelche Situationen in der Zukunft. Überlassen wir Gott unsere Steine. Er hat Macht und er hat Kraft, die Steine in unserem Leben zu bewegen. Und in den Text, den Joachim gelesen hat, am Anfang des Gottesdienstes, es ist so ein schönes Bild, dieser Engel wälzt diesen Stein weg und setzt sich drauf. Es ist wie wenn die Botschaft ist, der Himmel hat Kraft über diesen Stein und nicht andersrum. Und dann kommt diese Nachricht. Sie schauen rein im Grab, und Markus beschreibt es, ein junger Mann, dieser Engel war wie ein junger Mann, und mögen unsere jungen Leute so sein wie Engel. Angekleidet in Weiß, es ist immer noch Mode. Und er war angekleidet in Weiß, und dieser junge Mann sagt, ihr sucht Jesus, den Nazarener, der gekreuzigt worden ist. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und Geschwister, an dem Tag, das Leben von dieser Frauen und danach das Leben von der Jünger Jesu wurde radikal verändert. Wie die Auferstehung unser Leben verändert. Und ich möchte heute Morgen drei Dinge erwähnen, bevor wir dann zum Schluss wieder Zeit haben, Gott anzubeten, ihm zu loben, ihm zu preisen und auch eine Antwort Gott zu geben auf diese Botschaft, dass wir hier sind und dass wir glauben, die Auferstehung hat immer noch Kraft und die Auferstehung kann immer noch unser Leben heute verändern und berühren. Nummer eins, was ich erwähnen möchte aus diesem Text, den wir gelesen haben, Nummer eins, die Auferstehung gibt uns ein Fundament fürs Leben. Die Auferstehung von Jesus Christus gibt uns ein Fundament fürs Leben. Die Tatsache über uns Menschen, obwohl wir unterschiedlich voneinander sind, Menschen aus verschiedenen Zusammenhängen, Menschen aus verschiedenen Nationalitäten, Menschen, die vielleicht jetzt live zuschauen, egal wo ihr seid, in Deutschland, auf der Welt, das spielt keine Rolle. Die Tatsache über uns Menschen ist folgendes: Wir alle bauen. Wir bauen unsere Leben, wir bauen unsere Familien, wir bauen durch unsere Entscheidungen, wir bauen unseren Charakter, wir bauen durch Sachen, die wir entscheiden, durch Sachen, die wir tun. Und die Frage heute Morgen ist für jede einzelne von uns, auch auf was baust du? Auf was baust du dein Leben, deine Zukunft, deine Familie? Auf was baust du? Die Bibel spricht darüber und die Bibel sagt uns, es gibt nur zwei Arten von Fundamenten, von Grundlagen. Jesus und alles anders. Es ist Jesus als feste Fundament und alles anderes, was noch existiert. Die Bibel sagt uns, außer Jesus Christus, all die anderen Fundamente, die die Menschen haben können, sind verglichen mit Sand. Außer die Person, außer die Lehre, außer die Beziehung mit Jesus Christus, all die anderen Fundamente, die Menschen haben können in diesem Leben, sind verglichen mit Sand. Überlegen wir mal, nehmen wir irgendwelche Fundamente, die Menschen haben für ihr Leben, zum Beispiel Gesundheit. Ja, manche Menschen bauen ihr Leben auf ihre Gesundheit, aber wir wissen alle, heute ist Gesundheit da, morgen können wir unsere Gesundheit nicht mehr haben. Sand. Reichtum. Die Bibel sagt uns in das Buch von Sprüche, Reichtum fliegt wie ein Vogel. Manche Menschen, die bauen ihr Leben auf Reichtum und sie haben als Fundament für ihr Leben Reichtum. Materielle Dinge. Die Bibel sagt uns, das ist Sand, alles vergänglich. Karriere, Beziehungen vielleicht. Manche Menschen bauen ihr Leben auf ihre Persönlichkeit vielleicht. Aber nochmal, außer Jesus Christus, all die anderen Optionen, auf denen wir unser Leben bauen können, sind Sand. Die sind vergänglich. Die werden uns kein richtiges Fundament geben. Und die Auferstehung von Jesus Christus, und das ist so schön und so wunderbar für jede einzelne von uns, gibt uns ein festes Fundament. Und dieses festes Fundament hat hier zwei Aspekte. Nummer eins, in diesem festes Fundament ist die Tatsache der Auferstehung. Es ist die Tatsache der Auferstehung. Ich möchte erwähnen heute Morgen und ich möchte sagen ganz klar und ganz laut von hier vorne in die Gemeinde Gottes Trossingen, die Auferstehung ist nicht bildlich. Die Auferstehung war nicht irgendwas, was die Jünger gedacht haben, dass sie gesehen haben. Die Auferstehung von Jesus Christus war und ist eine historische Tatsache. Jesus ist auferstanden. Und hier in dieser Text, hier in dieser Geschichte, wir haben betont diese Tatsache der Auferstehung, weil schau mal, was Jesus hier macht, und das ist sehr, sehr wichtig. Er, in Vers 9, zum Beispiel, wir lesen einfach weiter in der Geschichte, erschien er zuerst. Er zeigt sich, er offenbart sich, Maria Magdalena. Dann weiter, wenn wir lesen in Vers 12, aber danach offenbart er sich. Vers 14, nachher offenbart er sich. Merkt ihr, was Jesus macht? Jesus nimmt sich Zeit und er offenbart sich. Er zeigt sich, er offenbart sich, er zeigt sich zu diesen Menschen. Er zeigt die Tatsache von seiner Auferstehung. Warum? Jesus hat gewusst, diese Menschen, die werden die ersten Menschen sein, die diese Botschaft von Auferstehung verkündigt werden. Und es war ganz wichtig für Jesus, dass diese Menschen sicher sind. Die haben nicht nur irgendwas, eine Vorstellung gehabt, die haben nicht einen Geist gesehen, die haben nicht nur gedacht, die sehen Jesus, sondern die haben wirklich Jesus gesehen. In Apostelgeschichte Kapitel 1, es wird uns gesagt, Jesus bleibt noch mit seiner Jünger und er zeigt sich seiner Jünger durch viele Beweise. Er zeigt sich immer wieder, es ist diese Tatsache der Auferstehung, er zeigt sich, hier bin ich bin lebendig. Er sagt sogar zu Thomas, komm und tu dein Finger in meine Wunde, komm und sehe, dass ich bin der Lebendige, der lebt. Und wisst ihr, was interessant ist? Die meisten von diesen Menschen, die sind gestorben für diese Wahrheit. Kein Mensch ist bereit zu sterben für eine Lüge. Spätestens vor dem Tod, er sagt, Moment, mein Leben ist viel zu wertvoll, dass ich für eine Lüge sterbe. Könnt ihr euch Petrus vorstellen, dass er für eine Lüge stirbt? Der gesagt hat, im Hof von Hohepriester, er hat gesagt, ich kenne ihn nicht. Seine Sicherheit war so wichtig, er hat gesagt, ich kenne ihn nicht. Aber Petrus und nicht nur Petrus, die anderen Jünger, die waren alle bereit dafür zu sterben. Warum? Die waren überzeugt. Die waren sich sicher, Jesus Christus lebt. So, es ist die Tatsache von der Auferstehung, aber zusammen mit der Tatsache der Auferstehung als Grundlage, als Fundament für unser Leben, wir haben Jesu Wort. Wir haben Jesu Wort und darauf dürfen wir bauen. Und der Engel sagt hier im Vers 7 zum Schluss, wie er euch gesagt hat. Was die Frauen vergessen haben, was die Jünger vergessen haben, Jesus hat alles im Voraus gesagt. Halleluja. Er hat alles davor gesagt. Er hat gesagt, er wird nach Jerusalem gehen. Er hat gesagt, er wird verraten werden von einer seiner besten Freunde, von einer seiner Jünger. Er hat gesagt, er wird viel leiden von den Hohepriestern, von den Schriftgelehrten. Aber am dritten Tag, nach 3 Tagen, er wird auferstehen. Er wird wieder lebendig sein. Er hat alles im Voraus gesagt. Und die Auferstehung beweist, die Auferstehung zeigt uns, Jesu Wort ging in Erfüllung. Jesu Wort ist stark und wir haben ein Fundament für unser Leben. Wir haben ein Fundament für unsere Zukunft. Wir haben ein Fundament für unsere Familien. Es ist die Tatsache der Auferstehung. Es ist Jesu Wort wie ein Fels. Wir wollen nicht auf Sand bauen. Amen. Keine einzelne von uns, sondern wir wollen auf dieser Fels bauen von Jesu Wort, von Gottes Wort. Weil darauf kannst du und darfst du bauen. Und Paulus sagt so schön in 1. Korintherbrief, ich möchte lesen in Kapitel 3. Paulus sagt so schön in Vers 11, denn einen anderen Grund oder wenn ihr wollt Fundament kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das allergrößte, das allerbeste Fundament ist die Person von Jesus Christus. Ist nicht eine Religion, ist nicht eine Bewegung, ist nicht eine Person, ist nicht eine Persönlichkeit von irgendwelchem Mensch, die vielleicht anziehend ist für manche. Das allergrößte Fundament, das allerbeste Fundament ist die Person von Jesus Christus. Und ja, lass mich sagen, es werden Stürme kommen, es werden Probleme kommen, es werden Nöte kommen, auch für diejenigen, die ihre Leben auf Jesus Christus gründen. Aber trotzdem, unser Haus wird bestehen, weil unser Fundament ist fest. Das, was uns hält, ist Jesus Christus. Das, was uns Hoffnung gibt, ist Jesu Wort. Und wir wissen selbst in verschiedenen Situationen, wir wissen selbst in Nöte, dass sein Wort wahr ist, dass er lebt. Und übrigens, Geschwister, wir könnten heute Morgen sprechen über so viele Beweise für die Auferstehung. Aber das allergrößte und wichtige Sache ist, dass du ihn erlebst. Woher weiß ich, dass er lebt? Woher wissen viele Menschen heute Morgen, die hier sind, dass Jesus lebt? Es ist nicht wegen des leeren Grabs. Es ist nicht, dass wir ihn gesehen haben, aber wir haben ihn erlebt. Und wir wissen, er hat unser Leben berührt. Und wir wissen, er hat unser Leben verändert. Und wir wissen, er ist da und er ist mit uns und er ist bei uns jeden Tag. Und ich möchte dich ermutigen, baue dein Leben auf Jesus Christus. Nummer zwei, die Auferstehung gibt uns Hoffnung. Die Auferstehung gibt uns Hoffnung. Und schau mal, was passiert hier in dieser Text. Die Frauen, die gehen zum Grab und die empfangen diese Nachricht. Und ich finde es sehr interessant, was hier geschieht im Vers 6. Der Engel sagt erstmal, fürchtet euch nicht, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus, der Nazarener, er ist nicht hier, er lebt, er ist wieder lebendig. Aber dann, er sagt weiter, im Vers 7, zweiter Teil, geht nach Galiläa, also er geht vor euch nach Galiläa, er geht nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen. Schau mal, was interessant, weil ich finde, das, was dort geschieht mit dieser Frau, es ist ein wunderbares Bild für unser christliches Leben. Die Frau, die haben Jesus noch nicht begegnet. Sie sehen, das Grab ist leer, sie sehen, dieser Engel ist da, sie empfangen diese Botschaft, Jesus lebt, Jesus ist auferstanden. Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Die empfangen eine Verheißung. Die haben ihn noch nicht gesehen, aber die müssen, die sind berufen, diese Verheißung zu glauben. Geht nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Und ich fand es so ein schönes Bild für unser christliches Leben. Wir haben eines Tages, jeder einzelne von uns, eine Botschaft empfangen und diese Botschaft nennt sich das Evangelium von Jesus Christus. Durch die Gnade Gottes, wir haben diese Botschaft wahrgenommen, wir haben diese Botschaft geglaubt. Aber keiner von uns, wir haben Jesus nicht gesehen. Und wie leben wir? Wir leben im Glauben. Wir haben diese Botschaft gehört von Jesus Christus, wir haben diese Botschaft wahrgenommen, wir haben diese Botschaft geglaubt mit unserem Leben. Wir haben ihn aber noch nicht gesehen. Und schau mal, wie Petrus unser christliches Leben beschreibt in 1. Petrus Kapitel 1 in Vers 8. Das ist so wichtig, was er hier sagt. Welchen ihr, er spricht über Jesus, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Wir haben ihn nicht gesehen. Liebt. Leben wir Jesus? Obwohl wir ihn nicht gesehen haben, wir lieben Jesus. An welchen ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Das ist unser christliches Leben. Wir glauben an ihn, wir lieben ihn, wir haben ihn aber noch nicht gesehen. Aber, und hier ist die Verheißung, hier ist diese Hoffnung der Auferstehung. Die Bibel sagt uns, eines Tages werden wir ihn sehen. So wie die Engel zu den Frauen gesagt hat, geht in Voraus, geht nach Galiläa, Jesus geht euch vor, in Voraus und dort werdet ihr ihn sehen. Sie empfangen diese Nachricht und diese Verheißung. Ihr werdet Jesus dort sehen. Genau das ist unser christliches Leben. Petrus sagt, wir glauben an ihn, wir lieben ihn. Geschwister, wir dienen ihm, obwohl wir haben ihn nicht gesehen. Wir kommen hier und wisst ihr, jeden Gottesdienst, wenn wir so überlegen, jeder Gottesdienst, den wir feiern, ist im Glauben. Wir kommen hier zusammen, wir singen über jemanden, den wir nie gesehen haben. Es ist im Glauben, Amen. Wir kommen hier und wir öffnen das Buch und wir sagen zu ihm, obwohl wir ihn noch nicht gesehen haben, Herr, rede zu uns. Herr, wir glauben, dieses Buch ist dein Wort. Rede zu uns, rede zu unseren Herzen. Wir beten zu ihm, wir schließen unsere Augen und wir beten zu jemandem, den wir noch nie gesehen haben. Und wir machen das alles im Glauben. Wir glauben an ihn, wir lieben ihn, wir dienen ihm. Und hier ist die Hoffnung, weil er lebt. Wir glauben, eines Tages werden wir ihn sehen. Oh Geschwister, dieser Glaube, diese Hoffnung war in Hiob. Und in dieser berühmten Stelle in Hiob, in Kapitel 19, Hiob sagt Folgendes. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Wie hat er das gewusst? Wie hat er das? Ich habe hier ein Gedanke. Derselbe Heilige Geist, der die Bibel inspiriert hat, war in sein Herz, war in sein Leben. Und irgendwo in dieser Situation, wo er war, er hat seine Kinder verloren, seine Frau hat sich von ihm entfernt. Seine Freunde haben sich gezeigt, doch nicht als so gute Freunde. Und Hiob ist krank. Und Hiob menschlich, er hat keine Perspektive mehr. Aber von dort, wo er war, von diesem Haufen Mist, von diesem Haufen Dreck, wo er war, und er kratzt seine Wunden und er denkt vielleicht an seine Kinder. Aber auf einmal, Hiob hat Hoffnung. Weil Hiob sagt, ich weiß eins. Ich weiß nicht, ob ich wieder gesund werde. Ich weiß nicht, wie das Ganze endet. Aber ich weiß, mein Erlöser lebt. Und er sagt weiter, schau mal, seine Hoffnung. Und als der Letzte wird er über den Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich sehen. Hiob hat diese Hoffnung gehabt, ich werde ihn eines Tages sehen. Und meine Augen werden ihn sehen, aber nicht als Fremden. Halleluja, was für ein Wort. Hiob sagt, ich werde ihn eines Tages sehen. Ich habe diese Hoffnung, ich werde eines Tages meinen Erlöser sehen. Und wie schön, nicht als ein Fremder. Schau zu, dass du an dem Tag Jesus begegnest, nicht als ein Fremder. Er streckt heute seine Hand zu dir und er möchte dein Herr und dein Freund sein für ganzes Leben bis in die Ewigkeit. Aber nicht nur Hiob damals, Geschwister, wir haben diese Hoffnung. Und in 1. Johannes in Kapitel 3, in Vers 2, Johannes sagt folgendes, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Jetzt in 2024, jetzt Oster 2024, jetzt sind wir Kinder Gottes. Lass mich fragen an dieser Stelle, kannst du das wirklich vom Herzen sagen? Bist du heute Morgen ein Kind Gottes? Jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Viele spekulieren, viele sagen, es wird so sein im Himmel. Johannes sagt ganz klar, was wir sein werden, es ist noch nicht offenbar worden. Aber wir wissen, dass wenn es offenbar werden wird, werden ihm gleich sein, denn wir werden ihm sehen, wie er ist. Johannes sagt, das ist unsere Hoffnung. Weil er sagt gleich danach im nächsten Bibelvers, wer diese Hoffnung hat, welche Hoffnung, wir werden ihn sehen. Wir leben hier mit ihm, wir dienen ihm, wir lieben ihn, obwohl wir ihn noch nicht gesehen haben. Aber diese Hoffnung ist in uns wegen der Auferstehung. Eines Tages werden wir ihn sehen. Und das geht in Erfüllung so schön in Offenbarung in Kapitel 22, im letzten Buch der Bibel, im letzten Kapitel der Bibel. Lass mich kurz lesen in Vers 3. Und keinerlei Fluch wird mehr sein im Himmel, es spricht über den Himmel. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen. Die Auferstehung gibt uns Hoffnung. Und in Not, in Krankheit, in Krieg, in Verfolgung, in Verzweiflung, in Situationen, die wir nicht verstehen. Wir dürfen eine Sache haben. Wir dürfen festhalten zu einer Sache. Eines Tages werden wir ihn sehen. Und eines Tages übrigens wird kein Krieg mehr sein und keine Not mehr sein und keine Krankheit mehr sein und keine Verfolgung mehr sein und keine Ängste mehr sein. Eines Tages werden wir für immer nur Jesus sehen und schauen werden für die ganze Ewigkeit. Und das gibt uns Hoffnung, weiterzugehen. Das gibt uns Hoffnung, ihm zu dienen. Das gibt uns Hoffnung, dran zu bleiben. Weil das lohnt sich. Wir werden ihn sehen. Das gibt uns Hoffnung, auch zu wissen, eines Tages, wenn es so weit kommen würde, dass wir nicht im Grab bleiben. Weil Jesus Christus hat ihr Grab, hat den Tod besiegt. Und wir wissen, unsere Zukunft ist nicht ein Grab. Unsere Zukunft ist die Herrlichkeit Gottes und Gottes Reich zusammen mit Jesus Christus. Das gibt uns Hoffnung, nicht nur für diese Welt, nicht nur, wenn wir Krankheiten durchmachen, nicht nur, wenn wir Situationen durchmachen, die schwierig sind. Das gibt uns Hoffnung sogar für die zukünftige Welt, weil wir wissen, wir werden ihn sehen. Ich möchte fragen, hast du diese Hoffnung in dein Herz? Es ist schwierig, ohne Hoffnung zu leben. Es ist sehr schwierig, ohne Hoffnung zu leben. Ich habe die Geschichte gelesen in einem Konzentrationslager. Die haben die Leute so gequält. Die haben einfach gesagt, hier ist diese Ladung Sand. Tu diesen Sand drüber. Als die Menschen fertig waren, die haben gesagt, okay, jetzt bist du fertig, jetzt mach mal diesen Sand wieder drüber auf diese Seite, wo es war. Und ganzen Tag dieser Hin und Her. Wisst ihr, was sie gemacht haben mit der Psyche der Leute? Weil die Leute haben auf einmal in ihrer Beschäftigung keinen Sinn mehr gesehen. Die haben keine Hoffnung mehr gesehen. Es ist einfach, etwas zu machen, wo du siehst, es bringt etwas. Aber etwas zu machen, Sand nach da, nach da, nach da, ganze Zeit, das macht etwas mit deiner Psyche. Es ist schwer zu leben ohne Hoffnung, ohne Perspektive. Und für manche Leute, das Leben ist diese Sandbewegung nach da, nach da. Es kommt Montag und Dienstag und wir machen und ich mache die gleichen Dinge, die gleiche Sache, aber irgendwann, ich habe keine Perspektive, keine Hoffnung. Deswegen, man hat gesagt, Hoffnung stirbt zuletzt. Weil die Menschen haben gewusst, wir können alles verlieren. Wenn wir noch Hoffnung haben, dann kann noch etwas geschehen. Wie wunderbar, das Evangelium schenkt uns Hoffnung. Und egal was kommt, wir wissen, wir werden ihn sehen. Und deswegen, Kind Gottes, Tochter Gottes, egal was du durchmachst an dieser Ostergottesdienst 2024, egal wo du dich befindest, hab diese Hoffnung in dir. Eines Tages werde ich ihn sehen. Es gibt so ein altes Lied. Nein, ich werde es nicht singen, keine Angst, aber das sagt, das Erste, was ich sehen wird im Himmel, es wird Jesus sein. Nicht die Straßen aus Gold, obwohl ich meine, das wäre interessant, die Straßen aus Gold zu sehen. Nicht überleg die ganzen Heiligen aus dem Alten Testament und jeder hat so sein Lieblings. Oh, ich werde zu Mose rennen, ich werde zu Josua gehen, ich werde zu David gehen, ich werde zu Daniel gehen. All das ist schön. Aber ich glaube, jeder erlöste Kind Gottes wird diese Sehnsucht haben. Ich möchte ihn sehen. Der sein Blut für mich gegeben hat. Der mich so geliebt hat, ich möchte ihn sehen. Ich möchte sein herrliches, sein schönes Angesicht sehen. Die Bibel sagt uns, er ist der Schönste unter allen Menschen. Ich möchte ihn sehen, ich möchte ihm Danke sagen. Und es kommt dieser Tag, Geschwister. Es wird dieser Tag kommen, wenn wir ihn sehen werden. Die Auferstehung gibt uns Hoffnung. Ich möchte zum Schluss kommen mit ein dritter Aspekt. Natürlich gibt es viele andere Sachen, die wir erwähnen könnten aus der Auferstehungsgeschichte, aber ich habe mich für diese drei Dinge entschieden. Nummer eins, die Auferstehung gibt uns ein Fundament fürs Leben. Die Auferstehung gibt uns Hoffnung. Nummer drei, und das ist ganz wichtig für uns als Gemeinde, die Auferstehung gibt uns eine Botschaft. Warum sind wir hier als Gemeinde auf dieser Erde? Was ist unser Ziel, was ist unsere Berufung als Gemeinde auf dieser Erde? Hier ist die Sache. An dem Tag, diese Frauen und danach die Jünger, die empfangen eine Botschaft. Und hier lesen wir zum Beispiel in Vers 7, aber geht hin, sagt der Engel, geht hin. Und übrigens, wenn wir alle vier Evangelien lesen, wir merken, diese Botschaft ist dringend. Der Engel sagt, geht hin, geht schnell, geht hin. Sag weiter, warum? Weil es sind andere Leute da, die diese Botschaft brauchen. Wir lesen zum Beispiel in Vers 10, die ging hin, die Maria Magdalena, die ging hin und verkündete es. Vers 13, andere Jünger, und jene gingen hin und verkündeten es. Merkt ihr? Dann kommt das gleiche Kapitel, Vers 15, jetzt ruft Jesus alle Jünger zusammen und so, all die Gemeinde geht hin in ganze Welt. Mehrmals und mehrmals geht hin, geht hin, geht hin. Warum? Durch die Auferstehung von Jesus Christus, die Gemeinde hat und empfängt eine Botschaft. Und wir sind als Gemeinde hier auf dieser Erde. Wir sind dafür da, um diese Botschaft zu verbreiten, um diese Botschaft zu verkündigen. Und diese Botschaft nennt sich das Evangelium von Jesus Christus. Was ist das Evangelium von Jesus Christus? Ganz einfach erklärt, Jesus Christus, Gottes Sohn, hat den Himmel verlassen, ist auf diese Erde gekommen, er wurde Mensch. Er hat das Leben gelebt, das wir nicht leben konnten. Selbst wenn wir 1000 Jahre gelebt hätten, wir hätten dieses Leben, dieses vollkommene Leben vor Gott nicht leben könnten. Und Jesus hat dieses Leben an unserer Stelle gelebt, heilig, ohne Sünde. Aber dann freiwillig, Jesus ist zum Kreuz gegangen und er hat unsere Sünde und die Sünde der Welt auf sich genommen, weil Gott so heilig ist und so gerecht ist, aber auch weil gleichzeitig Gott ein Gott der Liebe ist. Und er hat seine Schöpfung nicht zerstört, sondern er hat einen Weg vorbereitet für die Schöpfung, damit die Schöpfung wieder zu ihm kommen kann, durch das Opfer, durch den Tod und die Auferstehung von unserem Herrn Jesus Christus. Die Evangelium ruft alle Menschen zu kommen. Die Evangelium sagt uns, dass wir es versagt haben. So wie Reinhard Bonnke gesagt hat, das Kreuz ist Gottes Plus für uns. Wir waren in Minus, wir sind in Minus als Menschen. Mit unserer Gerechtigkeit, mit unserer Religion, mit unseren Taten, mit all das, was wir machen können. Unser Konto vor Gott ist Minus. Aber Gott macht daraus ein Plus, indem er seinen Sohn für uns sendet, damit er am Kreuz stirbt für unsere Sünden. Und so dürfen wir gerechtfertigt sein. Und so dürfen wir befreit werden sein aus unseren Sünden. Das ist das Evangelium, das wunderbare Evangelium von Jesus Christus. Stellt euch vor, wenn es jetzt gesagt wird morgen, dass der Krieg in Ukraine aufgehört hat. Das wäre doch gute Nachricht, oder? Stellt euch vor, wenn es morgen gesagt wird, den Krieg in Israel aufgehört hat. Das wäre doch gute Nachricht. Aber viel mehr als diese Nachrichten, viel mehr als all das zusammen, es gibt eine andere Nachricht. Das allerschönste, das allergrößte Nachricht überhaupt ist das Evangelium von Jesus Christus. Gott wurde Mensch, um seine Feinde mit ihm zu versöhnen. Gott hat seinen Sohn gesandt für dich und für mich, damit er an unserer Stelle stirbt. Und nicht nur das, nicht nur, dass er gestorben ist. Oh, viele Menschen sind gestorben, viele Religionsgründer sind gestorben. Jesus ist auferstanden. Und die Gemeinde hat eine Botschaft. Die Botschaft ist, geht hin. Geht hin. Diese Botschaft ist dringend. Für wem ist diese Botschaft? Wir lesen hier, sie gingen und sie haben es verkündigt zu denjenigen, die, Vers 10, Maria Magdalena, die ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und trauerten und weinten. Diese Botschaft ist für Menschen, die traurig sind, die weinen, die vielleicht keine Perspektive mehr haben. Aber habt ihr etwas gelesen heute Morgen in dieser Auferstehungsgeschichte? Es ist hier ein Detail, den mein Herz berührt hat im Vers 7. Der Engel sagt hier Folgendes, schau mal, für wem diese Botschaft auch noch ist. Natürlich ist diese Botschaft für die ganze Welt, für die, die trauern, für die, die weinen, für die, die keine Perspektive mehr sehen, für die, die hoffnungslos sind, aber im Vers 7. Aber geht hin, sagt seine Jüngern, Komma und Petrus. Nun, wenn ich richtig weiß, er gehört dazu, zu den Jüngern. Eigentlich, der Engel hätte sagen sollen, sag seine Jünger, die geblieben sind, außer Judas. Der Judas war nicht mehr da, die 11. Sag zu den anderen. Aber es kommt hier ein sehr wichtiger Detail und das ist so schön, das ist die Gnade Gottes. Der am stärksten versagt hat. Alle sind weggerannt, alle haben letztendlich nicht mehr so richtig geglaubt. Letztendlich nur Johannes bleibt da, weil Jesus redet mit Johannes vom Kreuz. In eine von diesen 7 Worte sagt, Sohn, siehe deine Mutter. Und zu Maria sagt die Mutter, siehe dein Sohn. Es geht darum, dass Jesus dafür sorgt, dass jemand für seine irdische Mutter dann schaut und sie versorgt. Johannes war da bis zum Kreuz, aber letztendlich, die gehen alle weg, die rennen alle weg, aber doch am meisten, wenn wir so eine Art Klassifizierung machen würden, so ein Top, 3, 5, 10. Am meisten hat er Petrus versagt. Der gesagt hat, Herr, wenn alle dich verlassen werden, ich bleibe mit dir, ich gehe mit dir, bis in Gefängnis, bis in den Tod, das spielt keine Rolle, ich bin bei dir. Am meisten hat er versagt. Er hat gesagt, ich kenne ihn nicht. Im Hof von hohen Priester, die haben ihm gesagt, wir haben dich doch gesehen. Doch du warst immer nahe bei ihm, du warst immer nahe bei Jesus. Doch du bist mit ihm gewandelt. Und er hat angefangen, ihm zu verleugnen. Zu sagen, nach 3 Jahren mit Jesus, zu sagen, nein, ich kenne ihn nicht. Und hier ist die Botschaft von Ostern. Für so jemand, es gibt noch eine Chance. Ich weiß nicht, was Petrus alles durchgemacht hat. Die Bibel sagt uns, an dem Abend, er ist rausgerannt und er hat geweint, nachdem Jesus ihm angeschaut hat. Er hat geweint, es kam alles über ihm, diese ganze Erinnerungen, diese ganzen Gefühle. Ich weiß nicht, was Petrus durchgemacht hat, was er gedacht hat. Aber diese Botschaft, der Engel sagt, sag seine Jünger und Petrus. Mit anderen Worten, Petrus, du hast versagt. Petrus, du hast es echt versagt. Aber durch die Auferstehung, Petrus, es gibt eine Chance. Dieser Versagen soll dich nicht beschreiben, dich nicht definieren, weil Jesus Christus, er ist gestorben und er ist auferstanden. Und diese Botschaft der Auferstehung ist auch für diejenigen, die versagt haben. Ich weiß nicht, ob jemand hier heute Morgen ist in diesem Gottesdienst oder im Livestream, der sich fühlt, der sich betrachtet als ein Versager. Vielleicht hast du Versprechungen gemacht, vielleicht hast du dir Sachen vorgenommen, ich werde so leben und ich werde so dienen und ich werde das machen und doch hast du versagt. Die Botschaft von der Auferstehung von Jesus Christus ist, wir empfangen noch eine Chance. Unser Versagen ist nicht das Ende. Unser Versagen hat nicht das letzte Wort. Jesus hat das letzte Wort. Und Jesus sagt, er wird der erste Prediger in die Kirchengeschichte. Derjenige, der so versagt hat, Jesus sagt, er weiß, er denkt es, er weiß es. Er wird derjenige, der das erste Predigt halten wird in die Kirchengeschichte. Warum? Weil das Versagen hat nicht das letzte Wort, sondern Jesus Christus. Jesus Christus ist mit uns noch nicht fertig. Ist das nicht gute Nachricht? Halleluja. Er ist mit uns noch nicht fertig. Wir sehen noch nicht so, wie wir aussehen sollen, geistlich gesehen. Wir sind noch under construction. Jeder von uns soll so ein Schild tragen, wenn wir vielleicht in die Versuchung kommen, jemand mit dem Finger zu zeigen oder zu überlegen, der oder die ist so und so und noch nicht so und so, dass wir uns erinnern, er ist mit uns noch nicht fertig. Wir sind noch in Bearbeitung, wir sind noch im Prozess, aber er ist an uns dran. Und das Schöne ist, aus unserem Versagen, er holt uns wieder zurück. Und er macht etwas Wunderbares aus uns. Sagt Petrus auch. Ganz wichtig auch für ihn. Und diese Botschaft, wir haben als Gemeinde diese Botschaft. Geschwister, es ist ganz wichtig, weil die Bibel sagt uns in Matthäus Kapitel 28, die Soldaten wurden bezahlt, um eine falsche Botschaft zu verbreiten. Und diese Botschaft, sagt uns die Bibel in Matthäus Kapitel 28, diese Botschaft wird verbreitet und geglaubt bis zu unserem Tag. Und zwar, dass seine Jünger gekommen sind, als die Soldaten geschlafen haben, sind seine Jünger gekommen und die haben seinen Leichnam gestohlen, geklaut. Es sind so viele falsche Botschaften, die parallel gehen mit dem Evangelium. Aber hier ist die Sache. In keiner von diesen Botschaften ist Gottes Kraft. Gottes Kraft ist nur in das Evangelium von Jesus Christus. Deswegen lasst uns nicht entmutigt sein, wenn wir hören andere Botschaften, andere Theorien, irgendwelche Theorien, die Menschen glauben. Und Menschen wollen das glauben und das glauben und das glauben. Und es wurden Theorien erfunden, auch schon damals hat es angefangen. Obwohl diese Theorie war so schwach. Weil die römischen Soldaten, die wurden getötet, wenn sie im Dienst geschlafen haben. Und die Hohepriester sagen, lass, wir werden mit den Autoritäten reden. Hier, nimmt Geld und geht und erzählt. Ich meine, was für ein Soldat hätte das erzählt? Ich bin so schwach. Ich bin eingeschlafen und diese Fischerleute und dieser Zöllner und diese einfachen Leute, sie sind einfach gekommen während mein Dienst und die haben seinen Leichnam genommen. Welcher Soldat mit einem gewissen Stolz hätte so einen Quatsch erzählt? Dass er sowas über sich erzählt. Ja, ich bin eingeschlafen. Die waren spezielle Einheiten vorbereitet für irgendwelche Fälle. Das war eine Kleinigkeit, dass sie ein Grab bewachen. Die wurden trainiert für irgendwelche Einsätze im Römischen Reich. Was für eine Theorie. Sehr schwach, sehr schwach. Die wurden bezahlt und die haben gesagt, ja, seine Jünger sind gekommen, die haben seinen Leichnam genommen, wir wissen nicht. Und ja, genau, und seine Jünger, die sterben dann für eine Lüge oder wie? Theorie nach Theorien nach Theorien. Wir haben als Gemeinde die gute Nachricht, die gute Botschaft. Jesus Christus lebt. Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen. Und ich möchte, dass wir in unsere Gedanken zurückkommen zu das, was wir angefangen haben heute Morgen. Was wäre unser Leben ohne Frühling? Aber viel mehr als das, Geschwister, Freunde, was wäre unser Leben ohne die Auferstehung? Oh, Paulus bringt es so klar auf den Punkt in 1. Korinther Kapitel 15, ich möchte nur erwähnen, er sagt, ohne die Auferstehung, wir haben, unser Glauben ist umsonst. Ohne die Auferstehung, wir haben keine Botschaft. Wir, die predigen, wir sind Lügner, wir sind Schwätzer ohne die Auferstehung. Ohne die Auferstehung, unser Glaube hat keinen Halt. Viel mehr als das, ohne die Auferstehung, wir haben keine Zukunft. Ohne die Auferstehung, lasst uns für diese Welt hier und jetzt leben, weil das war's. Es ist alles bis zum Grab und dann hat es ein Ende. Ohne die Auferstehung, ohne dieser Frühling Gottes, es hat alles keinen Wert. Aber Paulus sagt, der Herr ist auferstanden und deswegen, unsere Predigt hat Sinn. Deswegen, wir verkündigen die Botschaft von Jesus Christus. Deswegen, unser Leben hat Sinn. Merkt ihr? Mitten im Christentum ist die Auferstehung von Jesus Christus. Der Mittelpunkt, es ist nicht eine Nebensache. Und wisst ihr, das macht mich so traurig, es gibt heute liberale Gemeinde, diese liberale Theologie, die kommen und die sagen, ja, wir müssen nicht mehr an eine echte Auferstehung glauben, das war nur so bildlich gemeint. Wenn es bildlich gemeint war, was haben wir für ein Fundament für unser Leben? Eine Theorie kann mir keinen Halt geben. Ich brauche einen persönlichen Retter, der da ist, der lebendig ist mit mir jeden Tag. Es gibt leider solche Menschen, sogenannten Theologen, die kommen und die sagen, das war alles nur bildlich, nur ein Gedanke. Nein, im Zentrum von dem Christentum ist die Auferstehung von Jesus Christus. Was wichtig wäre, auch an diesem Ostern, auch in dieses Jahr, dass Menschen da sind, die sagen, Herr, ich möchte, dass deine Auferstehung mich verändert. Herr, ich brauche dich heute Morgen. Ich brauche die Kraft deiner Auferstehung in mir, in mein Leben, in meiner Familie. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Und lasst uns vor Gott kommen. Wir werden jetzt beten und ich möchte auch die Möglichkeit geben, wenn du hier bist und wenn du Jesus brauchst, fühl dich frei, hier nach vorne zu kommen für Gebet. Wenn du hier bist und vielleicht in irgendwelchem Bereich, du hast sogar versagt, aber du hast gemerkt, du hast verstanden heute Morgen, die Auferstehung gibt dir, gibt mir eine neue Chance, einen neuen Anfang. Du darfst neu anfangen, egal was du gemacht hast, egal wie du in deinem Leben versagt hast, weil du hier bist, weil du die Stimme Gottes hörst durch sein Wort. Er gibt dir eine neue Möglichkeit, neu mit ihm anzufangen. Die Auferstehung verändert unser Leben. Die ersten Jünger, die waren nicht mehr die gleichen. die sind bereit, für ihn zu sterben, die sind bereit, überall zu gehen, die sind so feurig für den Herrn. Niemand und nichts kann sie stoppen, Gefängnis nicht und Bedrohungen nicht und Gewalten nicht. Die sind bereit, überall hinzugehen, diese Botschaft zu verbreiten. Und gut, dass sie das gemacht haben, weil diese Botschaft ist bis zu uns gekommen, da, wo wir waren. Da, wo du warst, in Deutschland, in Russland, in Rumänien, in Italien, das spielt keine Rolle, in Spanien. Da, wo du warst, diese Botschaft hat dein Herz erreicht eines Tages. Und wie schön, auch wir als Gemeinde, wir sind berufen, diese Botschaft zu verkündigen.
Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.